Grundlos gute Laune wird Ihnen präsentiert mit freundlicher Unterstützung vom Kulturzentrum Tollhaus in Karlsruhe.
Willkommen zu Grundlos gute Laune Grundgesetz Spezial. Heute geht es wieder, wie der Titel schon sagt, um das Grundgesetz. Unsere Bibel der Demokratie. Tobias Mann und Philipp Simon wollen gemeinsam mit euch das komplette Grundgesetz lesen und besprechen. In jeder Folge knöpfen sie sich einen oder mehrere Artikel aus dem Grundgesetz vor. Und ihr seid live dabei, wenn es heißt, das Grundgesetz ist Hot Shit. Und hier sind sie, die Marktschreier der Grundrechte auf Zimmerlautstärke. Tobias Mann und Philipp Simon.
Da kommen wir eingeflogen.
Ja, super. Ich hab Bock. Heute habe ich Bock. Heute wird's nämlich richtig, heute geht es ans Eingemachte. Geht's
ja, und sag mal, fällt dir was an mir auf? Ich war beim Barbier und beim Friseur. Meine langen Haare sind ab.
Tut mir wirklich leid, ich muss dir jetzt wirklich sagen, ich habe es nicht gemerkt. Du bist genauso schön wie eh und je, Philipp.
Ach komm.
Nein, wirklich.
Das ist doch.
Hast du dir den Backenbart ein wenig kürzen lassen?
Den Backenbart? Das wäre der Bart am Arsch, das ist dir schon klar, ne?
Nein.
Doch, die Backen sind am Arsch. So, ist auch ein schöner, auch ein schöner,
ein schöner Titel, ja.
Finde ich schön für eine Biografie auch. Die Backen sind am Arsch. Ja. Das wäre vor allen Dingen schön für jemanden gewesen, der so Knuffwangen hat. Kennst du Leute, die so Knuffwangen haben?
Wo du dir vorstehst und du willst einfach reinkneifen. Du kannst es fast gar nicht lassen.
Ja.
Es gibt ja auch Leute, denen möchtest du immer, wenn du sie siehst, direkt eine reinhauen. Also es ist
nicht. Hast du diese Form von, da bin ich ja froh, dass wir heute wieder über das Grundgesetz sprechen, wenn der Kollege Tobias Mann direkt mit Gewaltfantasien in die Sendung reinmarschiert.
Ja, aber siehst du, es unterscheidet den Demokraten vom Faschisten, dass der Demokrat diese Bedürfnisse, die manchmal in einem aufkommen, unterdrückt und sagt, nein, das ist nicht gut. Das macht
so, aber
man
wo
nicht.
Hast du das denn jetzt das letzte Mal gehabt, dass deine Gewaltfantasien, dass du
meinst du, das breite ich jetzt hier aus?
Ja, das wird dann vielleicht,
nee, ganz
hört
sicher
ja
nicht.
Jemand zu, der sie angesprochen fühlt.
Ich bin im Auto oft sehr aggressiv, muss ich zugeben. Das ist
echt?
Also ich fahre nicht aggressiv, aber ich werde sehr sauer, wenn ich Ungerechtigkeiten im Ablauf des Straßenverkehrs beobachte.
Ja, da kommt der kleine Verkehrspolizist Tobi durch.
Nee, es ist manchmal wirklich, wenn Leute drängeln oder so, also wenn auf der Autobahn nah aufgefahren wird oder so, da werde ich wirklich aggro, weil ich finde das unmöglich. Da kommt so der kleine
Gerechtigkeitsfall. Und wie wär's, wenn du einfach mal mit deiner Schrottkiste nicht auf 80 die ganze Zeit auf der linken Spur fährst, wie so ein Niederländer? Mal rechts rüber gehen.
Ich hab doch das Gespann hinten dran, das weißt du doch.
Genau. Also was mir, also wo ich im Moment wirklich öfters mal Aggressionen verspüre, ist, wenn ich hier so meine Morgen-Abend-Runden und so mache.
Ja.
Fällt mir immer häufiger auf, dass das Konzept von, wenn wir zu zweit auf der Straße gehen und uns kommt jemand entgegen, dann könnte es Sinn machen, wenn wir zu zweit sind, dass einer ein bisschen Platz macht, dass dieses Konzept völlig aus der Mode gekommen ist.
Die Leute
erwarten inzwischen, dass der alleine entgegenkommt, entweder in die Hecke springt, die Straßenseite wechselt oder sich kurzzeitig einfach in Luft auflöst.
Ja, das beobachte ich beim Joggen übrigens ganz extrem.
Also da gibt's
manchmal so Jogginggruppen, die machen den kompletten Waldweg dicht, Walking-Gruppen, die haben dann ja auch noch diese Stöcke dabei, das ist ja auch gefährlich.
Ja.
Ja, und da komme ich als einzelner Mensch da angelaufen und habe immer so das Gefühl, ich muss jetzt wirklich hier ins Moos springen, damit ich nicht erstochen werde.
Aber was ist das für eine Entwicklung?
Ich weiß auch nicht. Ich glaube, man fühlt sich in der Gruppe so dominant, dass man sagt, bum, 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 wir rennen alle um.
Bum, 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 wir rennen alle um. Du meinst, dass sie das schon im Kindergarten gelernt haben? Nicht piep, 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 wir haben uns alle lieb, sondern bum, 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 wir rennen alle um.
Genau.
Natürlich.
Genau.
Ja. Weißt du, was ich glaube? Hm? Ich glaube, das hat ganz viel mit Stumpfheit zu tun.
Ja, da kannst du recht haben, dass man einfach überhaupt nicht mehr das wahrnimmt.
Also ich will jetzt nicht wie ein alter weißer Mann klingen, aber ich werde jetzt wie ein alter weißer Mann klingen. Also ich habe noch gelernt, wenn mir Leute entgegenkommen, dann mache ich Platz. Dann achte ich darauf, dass der andere gut vorbeikommt. Und wenn das beide machen, und jetzt kommt das Geheimnis dieses Konzepts, hat man überhaupt keine Probleme. Funktioniert übrigens auch im Straßenverkehr. Ist auch so ein neues Phänomen. Die kaufen sich ja alle Autos, die sie überhaupt nicht mehr steuern können und wo sie komplett die Kontrolle über die Maße des Fahrzeugs verloren haben und fahren durch die Straßen durch, dass du denkst, eigentlich sind nur noch Schwertransporter unterwegs.
Und wenn ich das anmerken darf, das Reißverschlusssystem ist auch ein gutes Beispiel dafür, wo du es gerade aufbringst. Das ist ja nichts anderes. Also dieser Vertrag, den man innerlich miteinander hat, dass wir jetzt einfach hier gucken, wenn die Straße verengt ist auf eine Spur, man lässt einen rein, dann fährt man, hinterher kommt der nächste rein. Das Konzept ist immer noch nicht ganz angekommen.
Jeder so wie er kann, wann er will und wenn es gerade passt.
Aber ich merke gerade, wo wir drüber sprechen, man kommt wirklich echt spießig rüber, wenn man das sagt.
Ja, und Blinken wird ja inzwischen häufig auch mit Hupen ersetzt. Ja. Das ist auch so eine Geschichte.
Ich mache beides gleichzeitig.
Auch das wieder so ein Phänomen. Die Leute blinken nicht mehr.
Ja.
Weil ich glaube, die Leute glauben inzwischen alle, dass wir durchs Netz alle so miteinander verbunden sind, dass ich riechen kann, wann der Schwachkopf vor mir links oder rechts abbiegen will.
Nee, du hast schon recht, das ist Gedankenlosigkeit. Und weißt du, aber man darf eigentlich sich das nicht zu eigen machen, dass man sich spießig fühlt. Weil es macht ja unser gemeinsames Leben einfach besser, wenn so gewisse, also beispielsweise auch, ich hab's gelernt, wenn jemand aus dem Aufzug rauskommt, lässt man den erstmal raus, bevor man selber reingeht. Weil das rein vom Ablauf her dessen, was dann passieren soll, also der ist transportiert worden, will das Ding verlassen, ich möchte transportiert werden, muss also dann da rein. Also ist schon sinnvoll, dass der erstmal rausgeht, weil sonst muss er ja nochmal mitfahren. Aber auch das ist etwas, was ein wenig abhanden kommt.
Ich habe das vor kurzem auf dem Bürgeramt in Köln erlebt. Da war ich auf dem Klo, ein ganz enges Klo, wasch mir die Hände, mach die Tür auf, will raus, steht ein älterer Mann vor der Tür. Und anstatt, dass der mich erst rauslässt, drängelt der sich gegen mich an mir vorbei. Also ich war wirklich kurz davor, meine nassen Hände an seiner Jacke abzuwischen.
An der beigen.
Wirklich.
An der beigen Jacke, das sieht man es ja auch vor allem, die Wasserflecken.
Unfassbar. Also, liebe Zuhörer, Sie merken schon, bei uns geht es heute wieder einmal um das Zusammenleben von Menschen. Wie organisiert man das Zusammenleben der Menschen? Und da haben wir in Deutschland ein ganz großartiges Ding, nämlich das Grundgesetz, unsere Verfassung. Und in den ersten drei Folgen haben wir bis zu Artikel 7 schon alles besprochen. Und wir machen deswegen heute weiter bei Artikel 8 des Grundgesetzes. Und Tobi, ich freue mich schon auf deine sonore Stimme.
Ja. Soll ich jetzt mal ein bisschen so richtig sonor? Ja.
Versuch's mal wie ein professioneller Sprecher und nicht so dahingerotzt wie so ein Karnevalssänger.
Artikel 8. Versammlungsfreiheit. Absatz 1. Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Absatz 2. Für Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses Recht durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes beschränkt werden.
Ja.
Wichtig.
Ja, vor allen Dingen der Hinweis mit und ohne Waffen. Das finde ich.
Ja.
Es ist wirklich, sollte man nicht unterschätzen in diesen Zeiten.
Ja.
Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Jetzt ist die Frage, gilt es auch für Migranten?
Ja, das.
Weil das war nämlich zwischenzeitlich mal eine Zuschauerpost, die wir zu unseren Sonderfolgen des Grundgesetzes bekommen haben. Der sagte, ja, da steht ja immer alle Deutschen.
Aber alle Menschen am Anfang auch. Also
am Anfang
auch,
ja, aber jetzt steht alle Deutschen. Und jetzt ist so ein bisschen, da war seine nicht ganz unberechtigte Frage, gilt es eigentlich dann auch für alle Menschen, die keine deutsche Staatsangehörigkeit haben und hier leben?
Und wenn man das jetzt wirklich nach dem Buchstaben des Gesetzes auslegt, würde ich sagen, nein.
Genau, wenn ich es jetzt mal buchstäbe, würde ich sagen, alle Deutschen, okay, ich bin Niederländer, ich versammle mich auch, nimm aber eine Waffe mit.
So, du meinst, dass du das dann überspringen kannst? Okay. Ja gut, aber du hast ja die doppelte Staatsbürgerschaft, also du... Für dich gilt's ja trotzdem, du bist ja Deutscher. Ja,
in der linken Hand habe ich keine Waffe, in der rechten schon. Das ist geteilte Persönlichkeit. Also, die Frage ist, also bei alle Deutschen, das gilt doch dann für alle Menschen, die hier leben, würde ich sagen.
Naja, aber alle Deutschen, das setzt ja die deutsche Staatsbürgerschaft voraus. Also vermutlich vor dem Gesetz gilt es wirklich nur für Menschen mit deutscher Staatsbürgerschaft, diese Versammlungsfreiheit. oder?
Ja, aber das kann ja nicht funktionieren, weil zum Beispiel ja auch Menschen, die nicht die deutsche Staatsangehörigkeit haben, wie Kurden, andere oder so, die machen ja hier auch Demos und Versammlungen.
Ja gut, aber die Frage ist natürlich, du kannst ja bei einer Gruppe von Menschen überhaupt nicht von außen sehen, haben die die deutsche Staatsbürgerschaft oder nicht. Das heißt also, würde man jetzt das nach den Buchstaben des Gesetzes auch dann wirklich so lesen und versuchen durchzusetzen, müsste man ja bei einer Gruppe, die sich gebildet hat, fast schon jetzt die Ausweise überprüfen, um festzustellen, ob sie sich versammeln dürfen. Und dann kommt es ja immer nochmal drauf an, vermutlich, wenn jetzt jemand dabei steht, der nicht die deutsche Staatsbürgerschaft hat, aber 10 andere, die sie haben, dann darf der ja bei dieser Versammlung durchaus wieder dabei sein. Das heißt also, in der praktischen Umsetzung wird es wahrscheinlich schon so aussehen, dass alle Menschen, also das gelebte Gesetz wird sein, dass alle Menschen sich versammeln dürfen, weil du es gar nicht ja so 1:1 jetzt überprüfen kannst, ob die deutsche Staatsbürgerschaft vorliegt bei einer Gruppe, die sich zusammengefunden hat. Oh Gott, da habe ich mich jetzt sehr weit aus dem Fenster gelehnt.
Ich finde es eine interessante These. Ich würde dir schon folgen. Ich bin ja auch kein Jurist. Wir lesen es ja jetzt gemeinsam.
Es ist immer eine Frage, wie steht es auf dem Papier und wie lässt sich's dann eben auch in der Realität leben, dieses Gesetz?
Ja, und vor allen Dingen, wenn da steht, vielleicht ist es auch anders zu verstehen. Da steht ja, alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Vielleicht gilt das, dieser Absatz, aber auch nur, wenn sich wirklich dann alle Deutsche da versammeln.
Ach so, also nur wenn
alle Deutschen,
also wirklich
haben
alle
das Recht, genau. Also das heißt, wenn da sich jetzt 10 hinstellen, dann gilt's, also dann ist quasi illegal.
Also wir gehen jetzt mit Betonungen an dieses Grundgesetz ran und versuchen da den Sinn.
Ja, aber lass uns doch mal ein bisschen Verwirrung stiften. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das nur auf deutsche Staatsangehörige bezieht. Yeah. Weil warum sollten sich in Köln nicht zum Beispiel Türken ohne Anmeldung friedlich und ohne Waffen versammeln dürfen?
Du meinst Menschen mit türkischen Wurzeln, die keine deutsche Staatsbürgerschaft haben?
Ja, ja, logisch. Ja, ja, das ja. Immer vorausgesetzt. Logisch.
Ja, ja, aber wie gesagt, ich glaube, dass es daran kranken wird. Es heißt ja hier auch ohne Anmeldung. Das heißt, es gibt jetzt ja auch gar keinen Antrag, der da gestellt wird für diesen Fall.
Nee, und aber jetzt wird es natürlich bei Absatz 2 ein bisschen spannend.
Ja.
Weil da steht, für Versammlung unter freiem Himmel
ja.
Kann dieses Recht durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes beschränkt werden. Und damit sind wir ja bei dem immer wieder auch schon mal gehörten Grund, dass eine Versammlung nicht genehmigt wurde. Und die werden ja dann manchmal aus unterschiedlichsten Gründen auch nicht genehmigt.
Ja, also mal zuletzt natürlich besonders in der Corona-Zeit ja heiß diskutiert, auch richtig. Immer wieder die Zusammenkünfte. Aber jetzt, du, mir spuckt gerade was im Kopf rum.
Ja.
Also wenn wir jetzt hier sprechen, weil es wird hier unterschieden zwischen Versammlung unter freiem Himmel oder Versammlung eben, wenn ich das richtig lese, und die nicht unter freiem Himmel stattfinden. Nicht unter freiem Himmel hieße in geschlossenen Räumen.
Im ersten Absatz wird es ja gar nicht genauer definiert. Da steht ja nur, alle Deutschen haben das Recht, sich friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Da ist ja nicht, da steht ja nicht, ob drinnen oder draußen.
Doch, warte mal ab. Achtung, jetzt komme ich nämlich. Also, ohne Anmeldung oder Erlaubnis, friedlich und ohne Waffen versammeln dürfen sie sich. Für Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses Recht aber eingeschränkt werden.
Ja, aber mit der Betonung auf kann.
Na klar. Das heißt aber, für die, der Fall, wo du also machen kannst, was du willst, zunächst, der ist im Haus. Also in, überdacht.
Bei dir jetzt.
Also, unter einem Carport beispielsweise, nach der Auslegung dieses Gesetzes, könnte ich mich versammeln, ohne Anmeldung, friedlich, ohne Waffen, und dann könnte das nicht durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes beschränkt werden. Wenn ich sage, kommt alle unter meinen Carport, wir protestieren für mehr Sonnenblumen
alle
im
Deutschen,
Tal.
Alle Deutschen, bei dir und das Carport.
Ja. Oder? Also jetzt mal ohne Flachs. Also ich will jetzt hier keine Pointen suchen, wo keine sind. Aber wenn man es so liest, wäre das so.
Zeit für eine kleine Werbebotschaft in eigener Sache. Grundlos gute Laune ist und bleibt kostenlos. Wer uns aber dennoch unterstützen möchte, kann bei Steady ein Abo abschließen und damit dabei helfen, dass dieser Podcast bis in alle Ewigkeit weiter existiert. Werde grundlos gut gelaunter Unterstützer. Klick auf www.grundlosgutelaune.de. Wir danken euch ganz herzlich. Und jetzt geht's weiter.
Ja, jetzt kommst du, jetzt guckst du mich mit großen Augen an.
auch da muss man vielleicht wieder den historischen Kontext des Grundgesetzes sehen, dass es da grundsätzlich drum ging, dass Menschen die Möglichkeit haben müssen, sich unabhängig von den Vorgaben des Staates zu versammeln.
Beziehungsweise zu protestieren oder auch sich zu zusammenzufinden, Gemeinschaftsentscheidungen zu treffen,
richtig,
was auch immer. Also dass der Staat da nicht eingreifen kann.
Und aber das nicht untersagen kann. Aber ja, er hat sich natürlich mit dem Absatz 2 eine Hintertür gebaut.
Selbstverständlich. Das haben wir ja schon öfter besprochen jetzt hier in dieser kleinen Reihe, die wir machen.
Aber genau, aber auch da ist natürlich wieder an der Stelle schon auch der wichtige Zusatz. Unter freiem Himmel kann dieses Recht durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes beschränkt werden. Auch da versucht man quasi Politik und den Staat rauszuhalten und legt es quasi komplett in die Hände der Justiz, genau, diese Entscheidung zu treffen. Eben nicht Politik kann diese Entscheidung treffen und sagen, die dürfen das nicht, sondern per Gesetz kann das Gericht oder die Justiz sagen, das ist nicht möglich. Und das war ja nur der Vorwurf in der Corona-Zeit, dass diese Gesetze dazu benutzt wurden, um politische Interessen durchzusetzen. Würdest du diesen Schritt mitgehen?
Was die Corona-Zeit angeht?
Ja.
Nee, also so wie ich es verstanden habe, ging es ja immer darum, in Zeiten, wo unklar war, wie man diese Verbreitung dieser Krankheit eindämmen kann, dass man dann gesagt hat, da ist eine Versammlung nicht
genau
sinnvoll.
Aber das ist ja ganz spannend, weil das war ja dann im Prinzip eine politische bis wissenschaftliche Vorgabe. Also um in der Wissenschaft war man sich ja auch nicht einig. Da gab es ja auch,
klar,
die Stimmen, die gesagt haben, man muss das durchlaufen lassen und so. Also ne, Wissenschaft war da ja nicht eindeutig. Und die Politik hat dann letztendlich da ja politische Entscheidungen getroffen.
Es haben ja aber auch Versammlungen dann stattgefunden. Unter,
ja,
Auflagen.
Ja.
Und das wurde ja auch alles heiß diskutiert. Also es wird ja immer wieder herangezogen als die große Zeit.
Richtig, und
in
da
der
will
das
ich nicht mit dir hin.
Eingeschränkt, ja, worden ist und so weiter und so fort.
War das eine Grundgesetz, war das eine Einschränkung der Grundrechte? Ja, es war eine Einschränkung der Grundrechte.
Es war eine Einschränkung der Grundrechte. Inwiefern sie berechtigt gewesen ist, das ist ja immer noch umstritten.
Naja, aber Grundrechte sind ja keine Verhandlungsmasse.
Ja, naja gut. Wir haben jetzt aber hier ja ganz viele Einschränkungen auch im Grundgesetz, wo heißt, ein Bundesgesetz regelt, nee, kann durch Gesetze oder aufgrund eines Gesetzes eingeschränkt werden und so weiter und so fort. Also es gibt ja diese Hintertüren oder auch beispielsweise, wo es um die Freiheit des Menschen geht. Das hatten wir ja auch besprochen, dass die natürlich dann in dem Moment nicht mehr so garantiert ist, wenn jemand straffällig geworden ist und dann eben mit Freiheitsentzug bestraft wird. Also die Einschränkung von Grundrechten ist nicht per se ausgeschlossen.
Nein,
nur
aber
die Frage, wann sie eingeschränkt werden dürfen, das ist ja etwas, womit sich Juristinnen und Juristen beschäftigen sollten, müssen dann in dem Falle. Deswegen haben wir eine Gewaltenteilung. Also alle die Diskussionen, die geführt werden, sind ja geführt worden, werden immer noch geführt und sind ja auch eigentlich, wenn man es mal ganz ernst nehmen möchte, ein Indiz dafür, dass wir ja immer noch ein Rechtsstaat sind, weil solche Entscheidungen ja dann auch diskutiert werden.
Genau, aber die
ob
Frage
die immer clever gehandhabt
ja,
worden sind, das ist dann eine andere Frage.
Ja. Aber die Frage bleibt ja, waren diese Entscheidungen damals politisch motiviert? Also wurde die Versammlungsfreiheit eingeschränkt aufgrund politischer Interessen, die gesagt haben, wir müssen Gesundheit schützen und wir entscheiden uns für diesen Weg. Es gab ja andere Länder, die auch anders gehandelt haben. Ich glaube, der Kern bei dieser Frage liegt ein bisschen auch oder liegt für mich vor allen Dingen bei den Bürgern. Denn ich glaube, es gab zwei unterschiedliche Reaktionen auf diese Einschränkung. Die eine war, und dazu würde ich mich auch zählen, dass ich mir gesagt habe, ja, das ist jetzt gerade so. Ich weiß, dass das eine zeitlich beschränkte Zeit ist. Mir ist das gerade eigentlich so ein bisschen Wuppe, weil das Gesundheitsinteresse für mich persönlich da eher im Vordergrund steht. Und deswegen weiß ich, das wird jetzt ein bisschen dauern und dann geht's wieder einigermaßen normal weiter. Das kann natürlich auch eine gewisse Blauäugigkeit sein. Und auf der anderen Seite gab es die Leute, die in dem Moment gesagt haben, hey stopp, jetzt kommen wir an einen ganz kritischen Punkt, denn hier werden gerade unsere Grundrechte beschnitten und wenn wir jetzt nicht auf die Straße gehen und sagen, stopp, das dürft ihr nicht, dann kippt die ganze Demokratie.
Das stimmt. Das waren die zwei Pole, die es genau. gegeben hat. Und es gab wenig dazwischen. Das Richtig. Muss man auch sagen. Also diese Polarisierung war schon extrem ausgebreitet da.
Das heißt, an der Stelle war es vor allen Dingen die Interpretation von politischem Handeln, die zu diesen sehr unterschiedlichen Einschätzungen gekommen ist.
Das ist ja immer so, dass man es mit Interpretationen zu tun hat. Mit Interpretationen von Situationen, von Gesetzen, von Vorgaben. Und dafür am Ende des Tages haben wir einen Rechtsstaat, auf den wir uns hoffentlich verlassen können, der dann sich kritisch mit diesen Entscheidungen auseinandersetzt, die von der Politik getroffen worden sind oder die Bürgerinnen und Bürger treffen. Und ja, aber du hast natürlich recht.
Aber klar,
das war ein Stresstest. Das war definitiv ein Stresstest für das Verhältnis der Bürgerinnen und Bürger zur Politik und von der Politik zu den Bürgerinnen und Bürgern und zum Grundgesetz und so weiter. Also es war eine harte Zeit in dieser Hinsicht.
Und es hat natürlich auch definitiv zu völlig absurden Situationen geführt. Also wir erinnern uns Keine nur Frage, an das ja. Polizeiauto, was durch den Park gedonnert ist und hat irgendwelche Jugendlichen verfolgt. Dieser ganze Schwachsinn mit, sie dürfen hier nicht auf der Parkbank sitzen. Also da waren schon Schritte dabei, wo man wirklich sagen muss, die waren schon extrem absurd. Und wie gesagt, der Unterschied war in der Interpretation des Geschehens. Ich habe diese Situation auch als falsch und absurd empfunden, hatte aber immer noch das Vertrauen grundsätzlich in die Demokratie und den Rechtsstaat, dass das nichts ist, was anhält.
Mir ging es damals ähnlich. Wir sind ja nun beide in einer Branche tätig, die auch sehr gebeutelt war mit Veranstaltungsabsagen und so weiter und so fort. Und ich habe es für mich persönlich immer so innerlich verbucht unter, es ist für uns alle die erste Pandemie. Also zumindest in dieser Art und Weise. Und dann ist natürlich klar, dass man sich erstmal inhaltlich rantasten muss, wie gehen wir damit um. Also es ist ja etwas passiert, auf das die Welt in der Art und Weise, wie es passiert ist, nicht vorbereitet war. Und dass der Mensch jetzt versucht, auch vor allem Menschen, die Verantwortung tragen, damit umzugehen und dann auch eben falsche Entscheidungen treffen oder Entscheidungen treffen, die drüber sind oder auch vielleicht Entscheidungen treffen, die in einer anderen Richtung falsch sind, die nicht hart genug waren, was auch immer. Also das war immer so das, was ich mir gedacht habe. Wir müssen jetzt irgendwie gucken, wie wir damit klarkommen. Und natürlich wird es in die eine oder andere Richtung Ausschläge geben. Und so bin ich da ein bisschen durchgefallen durch diese Pandemie.
Also wir halten fest, Artikel 8, ein wichtiger Artikel für das Recht zur Versammlungsfreiheit, der während der Corona-Zeit sicherlich auch unter Stress gekommen ist und, sagen wir mal, die politische Lage in Deutschland an manchen Stellen auch brisanter und schwieriger gemacht hat.
Bis heute.
Bis heute.
Ich behaupte, dass es bis heute ein Trauma in der Bevölkerung ist, in unserem Land, das viele negative Entwicklungen nach sich gezogen hat.
Und vor allen Dingen vor dem Hintergrund auch nochmal, ich komme nochmal auf den historischen Kontext dieses Artikels, der eben genau aus diesen Gründen ja auch nochmal so klar bei den Grundrechten als Artikel 8 eingefügt worden ist, mit dem Wissen aus dem Nationalsozialismus eben genau solche demokratischen Grundpfeiler weiter zu erhalten. Das war ja der Grund, warum der Artikel auch so wichtig und so prominent platziert ist, hat das in dieser Zeit sicherlich gelitten, ja.
Man muss aber natürlich das philosophische Problem auch sich nochmal betrachten. Es gibt ja die Idee, dass die Freiheit des Einzelnen da endet, wo die Freiheit des anderen eingeschränkt wird. Mhm. Das heißt also, jeder Mensch hat ja irgendwie auch ein gewisses Anrecht auf Schutz. Mhm. Und jeder Mensch hat irgendwie das Anrecht auf Freiheit. Mhm. Und in dieser Zeit stand das natürlich extremer im Konflikt, als das bei anderen Fällen, die man jetzt in irgendwelchen Fallbeispielen zitieren könnte, der Fall ist. Also du hast jetzt ja den Gesundheitsschutz, insbesondere von vulnerablen Gruppen gehabt, musstest also schauen, wie kriegt man das hin, dass die Ansteckungsraten runtergehen, dass die Notaufnahmen nicht überlastet sind und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite hast du natürlich auch dieses absolut legitime Recht auf Freiheit der Menschen. Und das stand ja im Konflikt. Und das war teilweise ein Konflikt, der sich gar nicht auflösen ließ. Und das war schon ein Dilemma. Und natürlich gab es da große Verwerfungen. Und die Auswirkungen spürst du bis heute. in dieser extremen Polarisierung. Ich glaube, dass das auch aus dieser Zeit herauskommt. Und ich meine auch, das wäre ein globales Phänomen, dass diese Polarisierung eigentlich da so ihren Anfang genommen hat, die wir gerade beobachten.
Das ist jetzt, glaube ich, eine andere Diskussion. Das sehe ich anders. Ich glaube, dass die entscheidenden Schritte schon vor 2020 geschehen sind.
Aber es war ein Brandbeschleuniger.
Das war sicherlich nochmal ein Brandbeschleuniger, ist aber auch in Bezug auf Artikel 8 von manchen eben auch sehr bewusst als Brandbeschleuniger benutzt worden.
Ja, klar, natürlich.
Also, Artikel 8, Versammlungsfreiheit, wichtig. Wir wissen, warum er drin ist. Wir wissen, was 2020 diesen Artikel auch unter einen Stresstest gebracht hat. Und damit kommen wir zu Artikel 9. Das ist die Vereinigungs- und Koalitionsfreiheit. Das sind gute Nachrichten
für uns beide.
Für CDU und SPD und für uns beide, ja. Artikel 9, Vereinigungs- und Koalitionsfreiheit. Absatz 1. Alle Deutschen haben das Recht, Vereine und Gesellschaften zu bilden. Absatz 2. Vereinigungen, deren Zweck oder deren Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderlaufen oder die sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder gegen den Gedanken der Völkerverständigung richten, sind verboten. Absatz 3. Das Recht zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen, Vereinigungen zu bilden, ist für jedermann und für alle Berufe gewährleistet. Abreden, die dieses Recht einschränken oder zu behindern suchen, sind nichtig. Hierauf gerichtete Maßnahmen sind rechtswidrig. Maßnahmen nach den Artikeln 12a, 35 Absatz 2 und 3, Artikel 87a Absatz 4 und Artikel 91 dürfen sich nicht gegen Arbeitskämpfe richten, die zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen von Vereinigungen im Sinne des Satzes 1 geführt werden.
So, jetzt langsam wird's kompliziert. Langsam wird's kompliziert.
Ja. Wir können's relativ schnell aufklären. Es geht natürlich um Gewerkschaften.
Ja, ja. Aber man müsste jetzt ja da mal nachschlagen in den Artikeln 12a, 35 Absatz 2 und 3 und was da alles genannt ist, um da jetzt wirklich alle Verweise auch zu verstehen.
Das können wir ja gleich nur machen. Wir fangen mal vorne an bei Absatz 1. Alle ja. Deutschen haben das Recht, Vereine und Gesellschaften zu bilden, und da sage ich, das ist schon ein Fehler. Also das ist doch in diesem Land, also diese Vereinsmeierei in diesem Land, das ist ja, es gibt ja wirklich, also Dackelvereine und was sind die alles für Vereine gegründet. Ich glaube, es gibt kein Land, was eine dermaßen eine Vereinskultur hat wie Deutschland, oder?
Ja, jetzt muss ich aber hier mit einer Gegenposition kommen. Ist der Verein an sich, das Phänomen des Vereins, nicht im Niedergang begriffen? In einer Gesellschaft, wo immer mehr dem Individualismus zugewandt sind und sich überhaupt nicht mehr an andere Menschen binden wollen? Ist nicht der Verein auch irgendwo so der Kitt, der eine Gesellschaft zusammenhält? Und sind Vereine nicht irgendwie so da, wo Menschen aus allen Schichten zusammenkommen, wo eine Gemeinschaft entsteht? Ich kriege immer wieder mit, dass immer mehr Menschen nichts mehr machen wollen, dass das Ehrenamt immer mehr vernachlässigt wird, dass keine Vereinsmitglieder mehr gefunden werden und dass Vereine wirklich kämpfen um Mitglieder. Also das heißt, da findet schon ein Paradigmenwechsel statt. Du hast es jetzt sehr despektierlich formuliert, mein Freund. Mhm. Aber ich glaube, der Hasenzuchtverein führt Menschen zusammen in einer Zeit, wo das wichtiger denn je ist, dass Menschen zusammenkommen, andere Perspektiven sehen. Ist das jetzt
das, was man von einem Schüler einer katholischen Privatschule erwarten würde. Eine versteckte Werbebotschaft für Katholiken und ein Aufruf zur allgemeinen Solidarität und zum gemeinsamen Kerze anzünden. Klingt super. Ist es aber auch so, dass Sportvereine und so immer mehr zu kämpfen haben?
Ja, das ist de facto so. Also, was heißt
okay, dann
facto?
Machen wir es mal anders. Bist du denn in einem Verein?
Ja, ich bin in mehreren Vereinen sogar.
Oh, jetzt erzähl mal, in was für Vereinen bist du denn?
Oh, da muss ich jetzt mal tatsächlich überlegen. Also ich bin zum einen natürlich in unserem Fassachtsverein, Karnevalsverein, bin ich Mitglied. Ja, dann bin ich bei der Freiwilligen Feuerwehr bin ich Mitglied. Ich bin jetzt kein aktives Mitglied. Es ist nicht so, dass ich mit dem Schlauch permanent...
Du legst nur die Brennen und sorgst für die Arbeit.
Nicht wie Grisou auf dem Schlauchwagen stehe. Aber ich bin Mitglied
Du bist wirklich... Ja, du bist ein leuchtendes Vorbild. Also,
ach bitte, nein, das will ich überhaupt nicht. Will mich jetzt gar nicht besser machen.
Hab selten jemanden so begeistert von sich selber reden. Also das war schon wirklich... Ich bin auch im Verein.
In welchem?
ADAC. So, wir kommen zu Absatz 2. Vereinigung, deren Zwecke oder deren Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderlaufen oder die sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder gegen den Gedanken der Völkerverständigung richten, sind verboten.
Ja, finde ich jetzt erstmal gut. Also da habe ich jetzt nichts.
Super, genau, da haben wir nichts auszusetzen. Trifft vor allen Dingen auch in der heutigen Zeit immer wieder auf rechtsradikale Vereinigungen zu. Da gab es ja zum Beispiel auch den Versuch, Vereine zu verbieten, was auch nicht immer funktioniert hat. Was ich aber ganz interessant finde, ist Vereine, die sich gegen den Gedanken der Völkerverständigung richten. Also weil da steckt ja eigentlich das komplette Gegenteil von Deutschland ist nur für Deutsche und Ausländer raus, sondern es ist ja wirklich ganz explizit erwähnt, die sich gegen den Gedanken der Völkerverständigung richten, sind verboten.
Spannend, dass das nicht juristisch häufiger diskutiert wird, gerade dieser Artikel 9 Absatz 2, weil da sind wir ja sehr schnell dieser Tage, dass da Gedanken, die gegen die Völkerverständigung gehen, geäußert werden und sich eben auch in Organisationen wiederfinden. Also das ist ja sehr, sehr schnell.
War Pegida nicht auch ein Verein?
Das weiß ich gar nicht. Soll ich mal nachgucken?
Guck mal. Ja.
Pegida, ich habe das jetzt immer ganz dreckig gegoogelt. Also ich hoffe, das passt jetzt so. Das war eine Bewegung, aber kein eingetragener Verein. Ja, aber das würde sozusagen, da würde es für meine Begriffe greifen, wenn du einfach so generell sagst, hier, wir lehnen diese oder jene Menschen ab.
Aber auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, der Gedanke der Völkerverständigung ist natürlich auch schon sehr weit verfasst.
Ja, also, ja, das ist auch sehr weich, juristisch würde ich fast behaupten. Und vor allem, man darf immer eins nicht vergessen, es ist ja auch extrem schwer und die Hürden sind ja bewusst sehr hoch, Vereine, Vereinigungen, Gemeinschaften, was auch immer, zu verbieten. Das hat ja auch seinen Grund, dass die Hürden dafür hoch sind. Also man muss ja mal eins sagen, dieser Absatz 2, das ist ein Satz.
Ja.
Aber der hat natürlich einen riesigen juristischen Rattenschwanz, der da dranhängt, weil du ja gucken musst, wie kann ich das überhaupt enforcen, durchsetzen, wie kann ich das festlegen, bestimmen, definieren. Ja.
Und da auch nochmal die klare Formulierung drin ist, Zwecke, Vereinigungen, die sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung richten. Also alles, was gegen das Grundgesetz geht, ist verboten.
Und das ist ja dieser Tage eine Diskussion, die wir an anderer Stelle immer mal wieder führen.
Richtig. Aber auch da wieder interessant eigentlich, dass es doch sehr konkret und sehr klar eigentlich im Grundgesetz formuliert ist.
Weißt du, was ich aber nicht klar formuliert finde?
Ja.
Aber da wird es wahrscheinlich andere Bundesgesetze geben, die das regeln, was genau einen Verein definiert und was Gesellschaften definiert. Also das eigentlich kenne ich das ja so aus Gesetzestexten, dass wenn die sagen, es gibt das Recht, das zu gründen, Vereine und Gesellschaften, dass dann auch definiert wird, was genau unter Verein und Gesellschaften zu verstehen ist. Und das wird hier gar nicht so gemacht. Das wird so ein bisschen als gegeben vorausgesetzt.
Ja, vielleicht hat man es gerade auch bei der Begrifflichkeit, bei Absatz 2 mit der Begrifflichkeit Vereinigungen bewusst auch ein bisschen offen gelassen. Also Vereinigungen bedeutet ja, heißt ja nicht eingetragener Verein, sondern kann auch eine Gruppe sein, die sich ein gemeinsames Ziel auferlegt. Und damit wäre
Pegida fast schon wieder unter
eine Vereinigung
Artikel 9 Absatz 2 fallen würde.
Ja.
Krass. Ja, siehst du mal, was wir alles lernen.
Aber, wie gesagt, ne, voranstehend, Artikel 8 haben wir gerade drüber gesprochen, Versammlungsfreiheit ist halt in Deutschland dann auf der anderen Seite aber auch wieder ein hohes Recht.
Und das haben wir auch schon öfter beobachtet jetzt beim Durchlesen des Grundgesetzes, dass immer auch bestimmte Artikel im Widerstreit miteinander stehen, ja, der dann juristisch aufgelöst werden muss.
Aber das ist doch das Fest der Demokratie.
Ja, natürlich.
Grundrechte, die auch im Konflikt miteinander stehen und dazu uns einladen, mehr drüber zu sprechen. Ich denke mir manchmal, wenn viel mehr Leute über das Grundgesetz diskutieren würden und das auch mal wieder ein bisschen leben würden, dann hätten wir vielleicht bestimmte gesellschaftliche Diskussionen gar nicht so rabenschwarz und mit dermaßen den Scheuklappen. So,
ja, und vor allem nicht so schwarz-weiß. Weil wenn es reicht ja auch nicht zu sagen, hier Grundgesetz, wenn man mal reingeht und es mal durchliest gemeinsam und dann mal an die Exegese dieses Grundgesetzes geht, merken wir beide ja auch, hey, hallo, Was da kommt denn da für ein Gedanke auf einmal zum Vorschein?
Ja. So, und damit sind wir nämlich bei Absatz 3. Welcher Gedanke kommt da zum Vorschein? Das Recht zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen, Vereinigungen zu bilden, das bedeutet für mich eigentlich Gewerkschaften, ja, ist für jedermann und für alle Berufe gewährleistet. Abreden, die dieses Recht einschränken oder zu behindern suchen, sind nichtig. Hier auf gerichtete Maßnahmen sind rechtswidrig. Würde mich mal interessieren, wie das eigentlich heute ist, dass bestimmte Firmen verhindern, dass in ihren Betrieben Gewerkschaften überhaupt gebildet werden können, weil das steht ja dann eigentlich in direktem Widerspruch zum Grundgesetz.
Absolut.
Also Artikel 12a, um den jetzt mal zu zitieren, der da auch genannt wird hier in diesem Absatz, steht: Maßnahmen nach den Artikeln 12a, 35 Absatz 2 und 3, Artikel 87a und Absatz 4 und Artikel 91 dürfen sich nicht gegen Arbeitskämpfe richten. Also da geht es im Prinzip um den Streik. 12a, da geht es letztendlich um militärische und zivile Dienstpflichten.
Ah, okay.
Das heißt, es ist der Dienst an der Waffe. Artikel 35, da geht's um Rechts-, Amts- und Katastrophenhilfe, also um die Wiederherstellung von öffentlicher Sicherheit und Ordnung.
Und dann haben wir noch 87a.
Da gehe ich hin, warte. Genau, bei Artikel 87a geht's auch wieder um die Streitkräfte, also um die Bundeswehr und die Verteidigungsfähigkeit. Und dann gab's noch einen Artikel.
91.
Und da geht es um einen inneren Notstand, also zur Abwehr einer drohenden Gefahr für den Bestand oder die freiheitlich-demokratische Grundordnung des Bundes oder eines Landes. Da geht's um Polizeikräfte und Ähnliches.
Das heißt, man darf Militär und Polizei nicht gegen Arbeitskampf einsetzen.
Der Absatz: Maßnahmen nach den Artikeln 12a, 35 Absatz 2 und 3, Artikel 87a Absatz 4 und Artikel 91 dürfen sich nicht gegen Arbeitskämpfe richten, die zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen von Vereinigungen im Sinne des Satzes 1 geführt werden. Bedeutet letztendlich, dass alles, was mit Notstand zu tun hat, mit Sonderrechten und so, nicht gegen Arbeitskämpfe benutzt werden darf.
Okay, das nehmen wir jetzt einfach mal so hin. Sehr technisch, aber ist jetzt so.
Ja, der letzte Absatz war ein bisschen kompliziert. Falls wir jetzt juristisch großen Möhrenstampf erzählt haben, können uns ein juristisch Begabter ja durchaus auch eine E-Mail schreiben an hallo@grundlosgutelaune.de. Wir sind ja entwicklungsfähig und nicht komplett beratungsresistent.
Ja, vor allem, wenn wir merken, dass wir selber an die Grenzen unserer kognitiven Fähigkeiten kommen. Dann sind wir ja sehr bereit, auch dann die Erweiterung dieser Grenzen von anderen von außen in Anspruch zu nehmen.
Heute ging es um die Artikel 8 und Artikel 9 des Grundgesetzes. Da ging es um die Versammlungsfreiheit und die Vereinigungs- und Koalitionsfreiheit. Lieber Tobi, was nimmst du mit?
Ich werde jetzt erstmal alle Deutschen auffordern, dass wir uns draußen unter meinem Carport versammeln und wir protestieren für mehr Sonnenblumen im Tal.
Und ich gründe einen Verein, der gegen Carports ist. In diesem Sinne, das war Grundlos Gute Laune, das Grundgesetz Spezial. Das war heute Folge 4. Wir hoffen, dass ihr ein bisschen Freude daran hattet und schaltet wieder ein, wenn es die nächste Sonderfolge gibt. Denn dann geht's weiter mit Artikel 10. Und da kann ich jetzt schon sagen, das wird richtig spannend, denn da geht's ums Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis.
Das war die 4. Folge des Grundlos Gute Laune Grundgesetz Spezials mit Tobias Mann und Philipp Simon. Nächste Woche gibt's wieder eine reguläre Folge. Tschüss, ihr Grundgesetz-Freaks. Demokratie, juhu!